Es ist gut, dass wir heute schon gehört haben von der Freude im Herrn und dass es auch ein Geheimnis ist. Um ein Geheimnis geht es auch in der Predigt. Und es ist auch gut, dass wir von Freude gesprochen haben, weil der Text heute im Epheserbrief im Kapitel 3 von 1 bis 13 geht um die Lehre, um das Geheimnis der Gemeinde und es ist halt ein bisschen trocken. Und die Freude, die in unserem Herzen ist, soll uns da durchbringen. Aber ich bitte auch, dass Gott mich begeistert und dass ich es begeistert weitergeben kann. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir da sein dürfen, dass wir dein Wort haben, dass wir wissen, dass du mitten unter uns bist und dass du mit deinem Geist da bist und dass du uns begeistern kannst im Reden und im Hören auf dein Wort. Amen. Also Epheser 3, 1 bis 13. Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe, die Gabe der Gnade Gottes, so steht's, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Es ist manchmal nicht einfach, einen Text von Paulus durchzulesen, weil im Griechischen habe ich gehört oder gelesen, dass es alles ein Satz ist. Da kommt man ja gar nicht zum Atmen, was da alles drin ist. Aber es ist halt schon sehr viel. Und ich möchte halt, versuche halt, den Text euch ein bisschen näher zu bringen. Alfred Biolek ist vielleicht bekannt, dem einen und dem anderen vom Fernseher her, den Jüngern vielleicht nicht, aber den Eltern. Er ist nämlich schon 86 Jahre alt und wurde, so habe ich es gelesen diese Woche, gefragt, ob er Angst hätte wegen Corona halt, wegen seinem Alter und hin und her. Und dann hat er gesagt, nein, hat er nicht, er hält sich an die Regeln, die vorgegeben sind. Und im Übrigen sagt er, bin ich schon alt und wenn ich sterbe, bin ich eben weg. Also so locker, weiß nicht, ob man das alles so locker sehen kann. Und dann hat er noch gesagt, was nachher ist, weiß er nicht, weiß ich nicht. Ne? Das weiß niemand, was nach dem Tod ist. Da frage ich mich, ist es so? Weiß man nicht, was nach dem Tod ist? Weiß man nicht, was Leben ist, was Tod ist? Weiß man nicht, wie es weitergeht? Ist es so? Und die Antwort liegt einfach in unserem Glauben. Glauben wir einfach menschlicher Weisheit, das, was wir überlegen, oder Philosophie, oder glauben wir der göttlichen Offenbarung, dem Wort Gottes? Dann schaut es anders aus, dass das auch die Wahrheit ist. Nun, der heutige Predigtinhalt steht zwischen den Predigten über den Epheserbrief von Christian im zweiten Kapitel und Karl, nächste Woche wird er sein, ebenfalls im zweiten Kapitel. Es ist also nicht ganz chronologisch, weil ich jetzt das dritte Kapitel habe, aber durchaus thematisch übereinstimmend, weil es immer um das Thema Gemeinde und den Dienst des Einzelnen in der Gemeinde geht. Ich möchte euch daran erinnern, dass Christus Christian, er hat auch auf Christus hingewiesen, bei Christian. Aber Christian auf den Vers 10 im Kapitel 2 hingewiesen hat, wo steht, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das Werk Christi, das, was Christus als Mensch auf dieser Welt aufgerichtet hat, der Sohn Gottes, Jesus Christus, geschaffen hat in dieser Welt, sind wir selbst. Das sind nicht irgendeine Organisation, es sind nicht, ist nicht irgendeine Kirche, ein großer Dom, ein gewaltiges Werk, was geschaffen wird, sondern das sind wir als lebendige Wesen, als Einzelne, aber eben auch als Gesamtheit der Gläubigen zu allen Zeiten und aus allen Nationen. Die Gemeinde. Die Gemeinde ist sein Werk. Und das ist ganz wichtig. Das ist heute die zentrale Botschaft heute Morgen. Die Gemeinde ist Gottes Werk, nicht mehr Werk von Menschen. Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir uns das merken, haben wir schon sehr viel, können wir schon sehr viel mitnehmen. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht: Ist jemand in Christus? Also glaubt jemand an das Wort, an die Botschaft, an das, was Jesus Christus getan hat für uns. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es ist etwas Neues geworden in uns. Es ist Neues geworden. Freude ist in uns entstanden, ja, wie wir gehört haben. Aber das Neue ist nicht von Menschen, da steht, sondern das alles kommt von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat. Es ist das Neue, das uns mit sich selber versöhnt hat. Und wenn wir uns Menschen ein bisschen kennen und das Wesen Gottes kennen, dann wissen wir, was das für ein großes Wunder ist, dass er uns Menschen angenommen hat und uns Menschen annimmt und uns mit sich selber versöhnt. Der heilige, große, mächtige Gott durch Christus hat er uns versöhnt und uns auch das Amt gegeben hat, dass wir die Versöhnung predigen, dass wir. Das ist jetzt kein Geheimnis mehr, sondern wir können es jetzt predigen und sagen, jeder Mensch auf dieser Welt kann mit Gott versöhnt werden für die Ewigkeit. Und so sind wir Botschafter an Christi Stadt. Gott hat nun in Bezug auf die Gesamtheit seiner Schöpfung, alles, was Gott geschaffen hat, was wir sehen, das Sichtbare und das Unsichtbare, vor der Erschaffung des Weltalls, also bevor er begonnen hat, das Weltall zu schaffen und auch des Menschen, hat er schon einen Plan gemacht. Das können wir aus dem Text hervorlesen, dass er schon einen geheimen Ratschluss für sich selber getroffen hat, schon von Ewigkeit her, als es die Zeit noch nicht gab, hat er einen Plan gemacht, was er mit uns Menschen vorhat, wie er mit uns Menschen umgeht. Und ich kann es jetzt schon sagen, es waren immer, von Anfang an, bis jetzt waren es immer Gedanken und Pläne des Friedens und der Versöhnung mit ihm. Ganz egal, wie weit wir von diesem Gott weg sind, ob wir überhaupt uns Gedanken machen über Gott, aber Gott will sich mit uns versöhnen. Ganz egal, wie schlecht oder wie gut wir sind, wie religiös oder nicht religiös, er will sich mit uns, mit jedem Menschen versöhnen. Und das macht er durch sein kräftiges Wort. Durch sein kräftiges Wort ist auch der Plan Gottes in allem Wirklichkeit geworden. Durch sein Wort, nicht durch Evolution oder aus dem Nichts heraus, sondern durch sein Wort. Schon am Anfang vom Wort Gottes lesen wir: Er sprach und es geschah. Es werde Licht und es ward Licht. Und so ist es in allen Dingen. Was Gott sagt, das geschieht. Das ist eben anders als wie bei uns Menschen. Ebenso teilt Gott auch uns Menschen diesen seinen ewigen Plan vor allem in Form von Offenbarungen mit. Wir lesen ja auch den Text, dass Gott auch dem Paulus geoffenbart hat, was er mit dem Geheimnis der Gemeinde meint, was er mit der Gemeinde vorhat, was er mit uns Menschen vorhat. Das hat er dem Paulus geoffenbart. Und so hat er auch andere Menschen gebraucht, Propheten im Alten Testament, Männer und Frauen des Glaubens, wo er seinen Plan durch diese Menschen uns kundgetan hat. Er hat in diesen Offenbarungen, aber auch Zeiten eingeplant, in denen er den Menschen zunächst oft nur Teile seines Planes, seines ewigen Planes mitteilt. Und auf diese verschiedenen Zeiten seines Versöhnungsplanes mit uns Menschen wird Karl nächste Woche näher eingehen. Aber auch das große Werk der Gemeinde, das große und wunderbare und vollkommene Werk der Gemeinde hat Gott durch sein Wort geschaffen. Auch in dem Fall eben durch das lebendige Wort Gottes. Nicht nur durch das geschriebene Wort Gottes, sondern durch das lebendige Wort Gottes. Jesus Christus, seinen Sohn. Dadurch hat er die Gemeinde geschaffen. Als nämlich, wie es im Galater 4, Vers 4 steht, als die Zeit erfüllt war, so wie Gottes Sinn von Gott her gesehen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und sein Sohn hat uns sehr viel Weisheit und Liebe und eine Fülle von Dingen, von Gott, vom Wesen von Gott gezeigt, was wir vorher nicht, was die Menschenkinder vorher nicht so in der Weise wussten. Im Johannes 1, Vers 16 steht nun, und von seiner Fülle, von der Fülle von Jesus Christus, haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Das war im Alten Testament, war eine andere Zeit. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündet. Und dort mit Jesus ist einfach etwas ganz Neues entstanden. Etwas, wo wir einen Einblick in Gottes Wesen haben, in Gottes Allmacht, in Gottes Liebe. Gnade und Wahrheit ist entstanden und ist Wirklichkeit worden. Und er allein kann uns wirklich von Gott berichten. Und in ihm sehen wir, wie das Wesen Gottes ist. Weil er ja von Gott ist und weil er Gott selber ist. Aber ohne die Gnade gibt es kein Leben. Ohne die Gnade, wenn wir die Gnade nicht annehmen in Jesus Christus, gibt es auch keine wirkliche Gemeinde Gottes. Da ist die Gemeinde Gottes nur eine Organisation von Menschen ausgedacht. Die Gnade ist ganz wichtig in dem Punkt. Es ist das, was Jesus uns sagt, ist auch absolute Wahrheit. Im heutigen Text geht es eben darum, um einen ganz bestimmten, besonderen Zeitabschnitt des Planes Gottes, nämlich den Zeitabschnitt seiner Gemeinde. Und das ist, wie gesagt, etwas völlig Neues. Etwas, was in der Weise, wie Gott Gemeinde plant und durch Jesus ausführt, vorher, den Menschenkindern vorher, nicht bekannt war. Ja, es steht im Text drin, auch den mächtigen, gewaltigen, den unsichtbaren Mächten und Gewalten war das nicht bekannt. Gott hat es als Geheimnis für sich bewahrt. Gemeinde ist also keine Fortsetzung oder Verbesserung des Alten, was Gott im Alten Testament schon gesagt hat. Weder sollen wir einfach nur bessere Menschen werden, noch ist sie eine Fortentwicklung des Volkes Israels oder des Alten Testaments, sondern etwas ganz Neues ist da entstanden. Ein neuer Mensch und ein neues Volk Gottes, eben die Gemeinde. Deshalb spricht Paulus auch zunächst mal von einem Geheimnis, weil es vorher nicht kundgetan wurde. Ne? Etwas Verborgenem. Ne? Die Gemeinde als Geheimnis. Aber das Wort Geheimnis hat aber nichts mit unserem heutigen modernen Begriff Geheimnis zu tun. Eigentlich nicht. Weil heute, wir verstehen heute unter Geheimnis, aha, so Geheimbünde, wie im gesellschaftlichen, religiösen Bereich zum Beispiel, gibt es viele Geheimbünde, Freimaurer, die sich in Logen organisieren. Und dort, was dort besprochen wird, das ist ein Gesetz, darf nicht nach außen gedrungen werden. Das darf nicht nach außen gebracht werden. Sie fühlen sich wahrscheinlich da für etwas Besseres. Ne? Es gibt auch im politischen Bereich Geheimnis, Geheimbünde. Und jeder Staat versucht dem anderen diese geheimen Ratschläge und diese geheimen Abmachungen abzulocken. Es gibt auch persönliche Geheimnisse, die meistens nicht so gut sind, wenn man Geheimnisse voneinander hat. Aber muss auch sein. Es gibt Geheimnisse in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Forschung. Betriebe wollen ihre Geheimnisse nicht preisgeben, weil sie sonst nicht konkurrenzfähig wären vielleicht oder so. Aber durch diese Geheimnisse stellt man sich meist über den anderen. Man sagt, oh, ich bin besser als der andere, ich weiß mehr als der andere. Ach, toll. Manchmal geschieht es auch in der Gemeinde. Aber in der Gemeinde ist es eben nicht so. Wir sollen nicht voreinander Geheimnisse haben und den anderen vielleicht hintenrum etwas reden, was nicht in Ordnung ist und so. Sondern in der Gemeinde ist es ganz anders. Ein neues Gebot gebe ich euch. Wir sollen einander lieben, wir sollen einander schätzen, wir sollen den anderen höher achten als sich selbst. Das sind ganz andere Richtlinien. Das ist eben etwas Neues. Wir sollen einander annehmen. Das ist etwas ganz Neues. Wir sollen nicht schauen, über den anderen zu herrschen, sondern dem anderen zu dienen. Das sind ganz andere Richtlinien. Deshalb, so wie wir Menschen also Geheimnis interpretieren, kann es dies nicht auf das Geheimnis über die Gemeinde angewandt werden. Sondern wenn hier von Gemeinde als Geheimnis gesprochen wird, dann ist es ein göttliches Geheimnis, zum Unterschied von dem Verständnis des menschlichen Geheimnisses. Gott teilt den Menschen zu seiner Zeit, wie er denkt, seinen Plan mit. Und so war eben das Wissen über Gemeinde im Alten Testament, wie gesagt, nicht vorhanden. Und deshalb spricht man von einem göttlichen Geheimnis, weil wir im Alten Testament keinen Hinweis finden auf die Gemeinde, so wie wir es im Neuen Testament kennen. Es war einfach noch nicht die Zeit, dieses Geheimnis des göttlichen Planes, dieses Teils des göttlichen Planes zu verkünden. Die Menschen hätten es nicht verstehen können. Es mussten noch einige Dinge geschehen, um zu verstehen, was Gemeinde bedeutet. Es ist zwar bereits im Alten Testament kein Geheimnis, dass ein Erlöser kommen muss. Und er ist auch genau genannt, wo er geboren werden muss, wer er sein, woher er kommt, wie er leben, was er tun soll, wie er sich benimmt, dass er bis zu seinem Tod am Kreuz gehen muss, um Errettung zu bewirken. Es ist auch kein Geheimnis, dass es einen ewigen König geben wird für das Volk Israel und für das Volk Gottes. Es ist auch kein Geheimnis, dass die Menschheit errettet werden will aus Sünde und Tod durch ein vollkommenes Opfer und mit Gott, und dass jemand, dass dieser Erlöser das Volk, die Menschen mit Gott versöhnen will und dass er dies auch den Heiden verkünden will, also den Nichtjuden, den Nichtisraeliten vom Alten Testament, dass er auch diese retten will, ist auch vom Alten Testament kein Geheimnis. Aber das große und göttliche Werk der Gemeinde hat er als Geheimnis bewahrt, bis Gottes Zeit kam und er dieses Geheimnis durch seinen Geist uns geoffenbart hat. Wir wissen, dass Jesus jeden persönlich, der an ihn glaubt, errettet und mit Gott versöhnt. Aber dieser Jesus Christus, ist auch gleichzeitig der Ursprung, das Fundament, der Erbauer, der Vollender der Gemeinde. Er allein ist der Fels, auf den die Gemeinde gebaut ist. Und es konnte vorher nicht verstanden werden. Er ist der Fels, auf den die Gemeinde gebaut wird. Es ist kein Mensch, auf den Gemeinde gebaut wird, werden kann. Das geht nicht. Und er ist auch das Haupt der Gemeinde, von dem aus alle Glieder zusammenhängen und von dem aus alle Glieder gelenkt werden. Ja? Damit dieses Geheimnis Gottes den Menschen geoffenbart werden konnte, musste Jesus sterben, auferstehen und sich zu Rechten Gottes setzen, wo Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ihn erhöht hat und ihm den Namen gegeben hat, der über alle Namen stehen. Alle Mächtigen dieser Welt kommen und gehen, aber Jesus bleibt in Ewigkeit. Und damit wird auch die Gemeinde Gottes, die Gemeinde, die von Gott kommt, die er geschaffen hat, in Ewigkeit bestehen bleiben. Erst durch den Geist Gottes, den Gott schicken konnte, nachdem Jesus auferstanden ist und das Werk der Gemeinde gegründet hat, das Fundament gegeben hat durch den Geist Gottes, ist den Aposteln und Propheten des Neuen Testaments, so wie es hier im Text steht, das Geheimnis der Gemeinde geoffenbart worden. Durch den Geist Gottes. Darum konnte Petrus und die Aposteln zu Pfingsten auch klar und deutlich antworten auf die Frage, als sie gehört haben, was da alles geschehen ist und dass der Jesus Christus gekommen ist und gekreuzigt wurde und auferstanden ist, haben sie gesagt, ja, boah, Hilfe, was sollen wir denn jetzt tun? Ja, kehrt um und lasst euch taufen. Kehrt um zu dem Wort Gottes. Kehrt um zu Gott und lasst euch taufen. Das ist die Geburtszeit der Gemeinde Jesu, der Geburtstag der Gemeinde Jesu zu Pfingsten. Da ist die Gemeinde geboren. Und es wurden zunächst waren es halt nur Juden. Das hat Gott so langsam den Israeliten und den Juden auch beigebracht, zu verstehen, dass nicht nur sie gemeint sind, denn später, durch Gottes klares Eingreifen, hat er auch gezeigt, dass auch die Heiden, also allen Menschen dieser Erde, das Evangelium verkündet werden kann und alle mit Gott versöhnt werden kann. Das ist ein Geheimnis, das war ganz was Neues. Das war auch schwierig zu verstehen für die Juden, dieses auserwählte Volk. Das große Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, ist also, dass Gott aus Heiden und Juden, aus Römern und Griechen, man kann heute sagen aus Südtirolern und Italienern, aus Einheimischen und Fremden, aus Europäern und Afrikanern, was immer man sagen kann, eins gemacht hat in Jesus Christus. Und das bitte ist schon ein großes Wunder, weil wir sehen, wir tun uns sehr schwer, miteinander auszukommen in dieser Welt. Das ist etwas Neues, etwas ein großes Wunder. Durch Jesus Christus, aber nur durch Jesus Christus können wir das. Die Gemeinde ist damit etwas ganz Neues, etwas Sensationelles, etwas Wunderbares, etwas Großartiges, was Gott uns da durch seinen Geist beibringt. Und es ist eben nicht die Weiterführung des Judentums oder des Volkes Gottes. Nein, Neues ist entstanden. Die Tatsache war aber damals ein großes Ärgernis, dass das für alle gilt. Kann ich mir auch vorstellen, vielleicht hat jemand gesagt, ja Moment mal, ich halte da das ganze Gesetz und die leben so dahin und dann kommen sie zu Jesus Christus und werden trotzdem genauso gerettet wie ich und streng, haben sich nicht einmal angestrengt. Könnten wir heute auch sagen, wenn jemand religiös ist und sich an Richtlinien jeden Sonntag geht in die Kirche und tu das und tu jenes. Aber durch die Gnade sind alle gerettet. Ob wir nun religiös sind oder Sünder sind, wenn wir die Gnade in Jesus haben, sind alle gerettet und werden alle in die Gemeinde reingetan. Aber wegen der Verkündigung der frohen Botschaft an die Heiden, wozu Paulus ja von Gott beauftragt wurde, ist er, Paulus, im Gefängnis. Dafür ist er ins Gefängnis gegangen. Er war es, trotzdem hat er sich auch da gefreut, haben wir gehört. Er war es, der den Juden widerstanden hat und gesagt hat, die Juden und die Heiden stehen auf gleicher Stufe. Niemand kann in die Gemeinde Jesus nämlich hineinkommen, als nur durch die Gnade. Und die Gnade kommt von oben. Es ist Gott, der entscheidet, wem er die Gnade gibt. Er sieht das Herz. Aber natürlich, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er auch nicht in die Gemeinde, in das Reich Gottes kommen. Wenn jemand aber die Gnade Jesus annimmt, dann gibt es kein Ansehen der Person, ob Kind oder alter Mensch, ob Akademiker oder Straßenkehrer, ob Direktorin oder Hausfrau, ob schwarz oder weiß, ob Pharisäer, Priester oder einfach Laie, was immer man für einen Beruf hat, ob intelligent oder weniger intelligent, ob gesund oder krank, ob Jude oder Heide, darum ging es damals im Wesentlichen, oder in welcher Gemeinde auch man geht. Ist ganz egal, wer aber diese Gnade, das muss schon auch gesagt werden, in Jesus Christus nicht annimmt, kann noch so fromm und tüchtig sein und sich versuchen, an Gesetze zu halten und fromm zu leben, er wird nicht in die ewige Heimat der Gemeinde aufgenommen werden können. Denn das sagt schon das Neue Testament, weist schon Jesus darauf hin, wenn jemand meint, er könnte in den Himmel kommen, sage ich mal, weil er sagt, Ma, Jesus, schau, was ich alles getan habe. Wird doch sagt Jesus, nein, ich kenne dich nicht. Es geht nur durch die Gnade. Nur durch die Gnade. Und aber durch die Gnade sind wir in der Gemeinde Jesus alle gleich. Brüder und Schwestern und nur einer ist der Herr. Das ist das Neue. Aber es ist eine Herausforderung. So einfach ist es nicht zu leben, weil ich kenne mich selber und denke, boah, der eine ist sympathisch, der andere ist weniger sympathisch. Den kann ich annehmen, den kann ich nicht annehmen. Aber ich tue schon ein bisschen mehr als der andere. Ich weiß ein bisschen mehr. Aber keine Ahnung, es gibt viele Dinge, wo wir uns doch ein bisschen unterscheiden wollen von anderen. Das ist aber nicht Gemeinde Jesu. Paulus hatte sich mit den Juden darüber so zerstritten und gesagt, niemand ist besser. Ihr Juden seid nicht besser als die Heiden vor Gott. Alle sind Sünder und das Gesetz ist gut, aber es kann niemand halten. Warum also sollten Juden den Heiden, den anderen Heiden, irgendwas aufdrängen, dass sie sich beschneiden lassen sollen, dass sie sich an ihre Vorschriften halten sollen? Das ist nicht richtig. Paulus ist die Gnade gegeben, dass er den Ratschluss Gottes, den unausforschlichen Reichtum Christi, den Heiden verkündet. Und ich preise dich, Vater, hat Jesus gebetet. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 25. Weil du diese einfache Botschaft, den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart, denen, die erkennen, ich bin schuldig, ich bin Sünder, ich kann nicht vor Gott bestehen. Ich brauche diese Gnade, diese Vergebung. Ich brauche sie. Allein aus Gnade sind sowohl Juden wie Heiden, wer immer es ist, gerettet. In der Gemeinde Jesu gibt es nur Begnadete. Niemand hat sich einen Platz oder eine Gabe oder sonst was verdient, sondern Gott hat von Anfang an beschlossen, dass die Rettung der Menschen sein Werk ist und hat es in die Hände seines Sohnes gelegt. Die Gemeinde ist sein Gebilde, sein Gebäude, wo er Wohnung nehmen wird und wo er Wohnung nehmen kann, weil sie gereinigt ist durch das Blut Jesu Christi. Und dann war Paulus auch so gegen die Juden, die ihre Gesetze und Vorschriften mit in die Gemeinde mit hineinnehmen wollten. Gerade in Ephesus hat er da große Auseinandersetzungen. In Apostelgeschichte 19, Vers 19 steht, als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge und übel redeten von dieser neuen Lehre, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asien wohnen, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Und darum geht es in der Gemeinde Jesu, dass Menschen das klare Wort Gottes hören, dass Menschen die Botschaft von Gott hören, nicht was wir Menschen denken. Es braucht jetzt nicht mehr als Geheimnis bewahrt zu werden, weil die Zeit da ist, in der Gott ja allen auf der ganzen Welt sein Geheimnis geoffenbart hat. Er will sagen, lasst euch mit Gott versöhnen, habt Anteil an der Gemeinde, an seiner Gemeinde. Und dies zeigt uns, dass es damals wie heute auch manchmal notwendig ist und erforderlich ist, sich zu trennen. Das ist nämlich eine Botschaft, die wir heute nicht so gerne hören, aber es ist auch notwendig, sich manchmal zu trennen. Nicht nur von unserem alten Wesen, von der Sünde zu trennen, vom Leben der in Sünde zu trennen, sondern auch von falschen menschlichen Gedanken, Methoden, Ritualen und Vorstellungen von Gemeinde, die das Werk Gottes zerstören, weil es nur menschliche Gedanken sind. Und wir leben heute, und ich denke, in Bezug auf die Lehre von Gemeinde darf ich das schon auch so offen sagen, wir leben heute in einer Zeit, in der wieder viele Christen geprägt von ihrer religiösen Tradition, und vielleicht ist auch gut meinen, bestimmte Dogmen, religiöse, von Menschen erdachte Rituale und Lehren mit in die Gemeinde hineinnehmen wollen. Es geht heute oft auch mehr um Erfahrung mit Gott, um Erfahrungen, gefühlsmäßige Erfahrungen mit Gott, um persönliche Meinungen und Vorstellungen vom Glauben, ganz besonders von Gemeinde, so in dem Sinn, so ich habe meine Meinung und ich will in einer Gemeinde sein, die so ist, wie ich es mir vorstelle. Und man bleibt dabei. Man kann sich ja Vorstellungen machen. Man bleibt dabei, ohne diese Überlegungen anhand des Wortes Gottes zu prüfen. Die Tradition und auch die Kultur, in der wir leben, stellen wichtige Faktoren für viele Gläubige dar. Das ist schon auch positiv. Aber manchmal und in mancher Hinsicht erheben sie sich aber oft vor allem die Tradition und stellen sich das, was die Tradition uns lehrt, auf die gleiche Stufe des Wortes Gottes, auf die gleiche Stufe. Und da haben wir ein Problem. Erwin W. Lutzer, der sehr kritisch Dinge uns aufzeigt, aber es ist auch notwendig, diese Dinge zu lesen und darüber nachzudenken. Schreibt in seinem Buch einig in der Wahrheit, Katholiken und Protestanten sind sich über den Wert der Traditionen nicht einig. Das diesbezügliche fundamentale Prinzip der Reformation lautete sola scriptura, nur die Schrift darf Maßstab für Glauben und Praxis sein. Der Katholizismus gibt hingegen von der Tradition her der Tradition selber den gleichen Wert wie die Bibel. So hat der Vorgänger dieses jetzigen Papstes, der Vorgänger von Benedikt, muss ich sagen, gesagt, sowohl die Bibel als auch die Tradition muss mit den gleichen Empfindungen der Ergebenheit akzeptiert und gewürdigt werden. Also steht auf gleicher Stufe. Aber, so sagt Lutzer, die Tradition ist selten neutral. Fast immer tastet sie die Wahrheit an und verdreht die Klarheit der biblischen Botschaft. Jesus zum Beispiel rügte die Pharisäer, weil sie mit ihren Traditionen das Wort Gottes aufhoben. Sie haben Traditionen und Lehren entwickelt, die einfach die Aussagen des Wortes Gottes aufhoben. Und damit ist es nicht mehr eine göttliche Lehre, sondern eine menschliche Lehre. Paulus hat sich ganz einfach von solchen Einflüssen getrennt, um den vollen und klaren Ratschluss Gottes den Heiden zu verkünden, damit sie auch gerettet werden können und verstehen, was Gemeinde ist. Wie soll jemand gerettet werden, wenn wir keine klare Botschaft bringen? Wenn wir sagen, ja, Gnade, aber dann musst du sagen, wenn es auch noch, kann man nicht gerettet werden. Man muss klar die göttliche Botschaft verkünden. Aber andererseits können wir auch, gerade im evangelikalen Bereich, von anderer Seite vom Pferd fallen. Nämlich in den evangelikalen Kreisen muss man auch wachsam sein und auf die klare Lehre des Wortes Gottes achten. Das hat uns unser Herr auch so befohlen und verkündet. Nämlich auf der anderen Seite ist der theologische Liberalismus, schreibt auch Lutzer darüber. Theologischer Liberalismus würde ich so erklären, dass es nicht um Dogmen geht, wo sie was einhalten muss, sondern um die Freiheit. Um die Freiheit der Glaubenssignale. Jeder kann letztendlich glauben, was er will, muss sich auch nicht an das Wort halten. Und das hat seit Jahrhunderten die Christenheit auch zertrennt. Er sagt, dass bei den Lutheranern, Reformierten, Anglikanern, Methodisten und Baptisten und auch bei vielen Freikirchen dieser theologische Liberalismus eingedrungen ist, wobei die Trennungen, die er bewirkt hat, nicht aufgrund der Interpretation der Bibel sind, sondern vielmehr aufgrund der verschiedenen Auffassung über die Autorität der Bibel entstanden ist. Die Autorität der Bibel, ist das heute noch gegeben? In allen Lebensfragen, in allem dem, was die Bibel aussagt. Meist der theologische Liberalismus will die Aussagen der Bibel an den Zeitgeist anpassen, will die Bibel, das Wort Gottes, an das anpassen, was wir denken, was uns Gott passt. Was uns heute passt. Dabei, denke ich, sind die Grundlehren der Bibel eigentlich klar genug für jeden, der willens ist, die Wahrheit zu verstehen, verständlich weitergegeben. Also die Grundlehren der Bibel kann man sehr gut aus dem Wort Gottes herauslesen. Wir haben aber die Tendenz und die Gefahr besteht, dass wir gerne das in die Bibel hineinlesen, was wir nämlich wünschen, was uns gut tut und was uns passt. Und zwar aus einer Reihe von Beweggründen. Eines der Beweggründe ist die Toleranz. Heute gilt bei vielen Gläubigen Toleranz viel mehr als eine lehrmäßige Gnaigkeit, als die Lehre selber. Um die Glaubensinhalte, es ist ja auch logisch, um Glaubensinhalte der verschiedenen Kirchen und Gemeinden zu einer Einheit zu bringen, muss man ja die biblische Lehre, falls sie überhaupt vorhanden ist, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduzieren. Den kleinsten, damit alle einverstanden sein. Da muss man die Lehren der Bibel manche einfach weglassen, weil die mit dem anderen Glauben einer anderen Gemeinde oder Kirche vielleicht nicht übereinstimmen. Und so wird das Christentum eigentlich zur Religion. weil es darauf beruht, was Menschen denken, wie Menschen es sich zusammenstellen, die stark eben von zeitgemäßen menschlichen Denken geprägt sind und damit das Wort Gottes auch außer Kraft setzen. Wenn nun aber die Leute, so sagt Luther auch, die gibt es auch in unserer Zeit noch, genauso wie Paulus und wie ein Luther, die das prophetische Wort, die das Wort Gottes besonders gründlich studieren, recht haben, dann wird am Ende durch diese religiöse Toleranz, durch diese Toleranzlehre, wird am Ende eine falsche Einheitsreligion die Welt beherrschen, nämlich vom Menschen geprägt. Eine Einheitsreligion, die vom Menschen geprägt ist und nicht von Gott geleitet wird. Die Christen, sagt er, müssen nur die Idee aufschnappen, der wirkliche Fluch, das Falsche ist nicht die falsche Lehre, worauf wir achten sollen, sondern einfach die Trennung vom Verlangen nach Einheit aufgezehrt. Wir müssen alle unbedingt einig sein in allen Dingen. Wird man die Bedeutung der Lehre unterschlagen? Dann kommt die Lehre zu kurz. Die Erfahrung, wie man in jeder Religion auch machen kann, wird das entscheidende Element sein, wenn das im Vordergrund steht, die Erfahrung, dass die Christen eint und letztendlich womöglich alle Religionen am Ende unter einen Hut vereinen wird. Das ist aber nicht Gemeinde Jesu. Das ist aber nicht Gemeinde Jesu. Und dieser Gefahr stehen wir heute. Wir müssen den Menschen unserer Zeit, vor allem den Interessierten am Glauben und vielleicht auch den Neubekehrten und uns selber durch die Bibel ein Verständnis geben von der Einzigartigkeit des Christentums. Das hat nichts mit anderen Religionen und mit menschlichen Gedanken zu tun. Das ist etwas Einzigartiges, unser Christentum. Und die Gemeinde Jesu ist etwas ganz Einzigartiges. Es ist aber alleiniges Werk Gottes. Und wir müssen auch Hochachtung haben vor unseren Glaubensvätern, die uns das geoffenbart haben, wie der Paulus. Sonst wüssten wir das nicht. Paulus ist so ein Vorbild für uns in der Lehre und in dem Streben nach göttlicher Weisheit und nach göttlicher Einsicht. Und er hat sein ganzes Leben eingesetzt, um die wahre göttliche Lehre, den gesamten Ratschluss Gottes zu verkünden und mit vollem Einsatz seines Glaubens, auch durch Bedrängnisse und durch Leiden hindurch und ging auch dafür bis ins Gefängnis und wahrscheinlich ist er auch als Märtyrer gestorben für das Eintreten der göttlichen Weisheit und der göttlichen Offenbarung, was Gemeinde betrifft. Lasst uns also ringen um ein klares Verständnis dessen, was die Bibel über die Gemeinde lehrt und uns eins sein schon. Es ist wichtig, dass wir uns eins sind in den biblischen Offenbarungen. Das, was Gott sagt, was Gottes Lehre ist, da sollen wir eins sein. Und auch über die Versöhnung des Einzelnen mit Gott. Und lasst uns auch das Geheimnis Gottes über die Gemeinde offen verkünden und auch leben. Aber uns trennen von unnötigen Auseinandersetzungen über menschliche Gedanken, Vorstellungen und Meinungen über Gemeinde und Zukunft. Aurelius Augustinus, dem spricht man das zu, hat es einmal auf drei ganz einfache Punkte gebracht, worauf es ankommt. Er sagt, in den notwendigen Dingen, also in den klaren Dingen, was die Bibel klar lehrt, sollten wir nach Einheit streben. In den zweifelhaften Dingen Freiheit, also nicht in allen menschlichen Situationen und Dingen lehrt die Bibel ganz klare Dinge. Aber in den zweifelhaften Dingen haben wir die Freiheit, unser Leben so zu gestalten, wie wir es vor Gott richtig finden. Aber in allen Dingen Liebe, also in den notwendigen Dingen Einheit. In den zweifelhaften Dingen haben wir Freiheit und in den allen anderen Dingen, in allen Dingen die Liebe. In diesem Geist muss unser Streben nach Erkenntnis und Wahrheit geführt werden. Wir haben, das möchte ich noch zum Schluss anfügen, vielleicht nicht mehr viel Zeit, das zu verkündigen, die Botschaft zu verkünden. Denn Gott hat beschlossen, dass die Zeit der Gemeinde auch ein Ende haben wird. Jesus wird in den Wolken kommen und die verstorbenen Gläubigen in Christus zu sich nehmen. Und gleichzeitig werden wir, falls wir zu der Zeit noch leben oder die noch hier auf der Erde leben, aber an Jesus Christus gläubig geworden sind, mit ihm entrückt werden zum Herrn in den Wolken. So steht es im 1. Thessaloniker 4, Vers 17. Darum lasst uns beten, umringen, um Gnade und Wahrheit, um Gnade und Wahrheit, was die Gemeinde betrifft, aber auch den Einzelnen. Damit einfach, das ist mein besonderes Gebetsanliegen, damit einfach noch viele Menschen in unseren Familien und in unserem Arbeitsbereich und in unserem Umkreis und in unserer Freunde und in unserer Gesellschaft in die Gemeinde Gottes hineinfinden und mit Jesus die Ewigkeit verbringen können.